Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Generate-Podcast-Reihe Neuro-Dialogues, Neuroimmunologie verstehen. Mein Name ist Ine Isabel Schmütz. Ich bin hier zusammen mit Frank Leipold und mit unseren Gästen sprechen wir über aktuelle neuroimmunologische Themen und speziell Autoimmunenzephalitis.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, Frank Leipold. Ich bin Neurologe und Neuroimmunologe in Kiel und einer der Vorsitzenden des Generate-Netzwerkes. Das ist der Aufhänger. Generate steht für German Network for Research on Autoimmune Encephalitis oder das deutsche Netzwerk zur Erforschung autoimmuner Enzephalitiden. Wir stellen den Link in die Shownotes. Das ist ein deutschlandweites Netzwerk, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vernetzt, verknüpft, die sich mit diesen Erkrankungen beschäftigen. Wir haben über 130 Zentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz und mehr als 70 davon sind auch wissenschaftlich tätig. Und eine der Aufgaben, die wir in diesem Netzwerk haben, ist die Verbesserung der Behandlung von Patienten, aber auch der Diagnostik und vor allem auch der Awareness, wie man auf Neudeutsch sagen würde, also der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung für diese Erkrankung. Und das hat uns auf die Idee gebracht, diesen Podcast zu machen. Wir reden ja gerne über die Erkrankung und das, was damit zu tun hat. Die Menschen, die dahinter stehen, sowohl die Ärzte, Ärztinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, aber auch Patienten, Patientinnen. Und das ist das Ziel in diesem Podcast, den Menschen dahinter einmal Ihnen näher zu bringen. Und deswegen, wenn Sie sich für diese Erkrankung interessieren, egal warum, entweder weil Sie betroffen sind, weil Sie Angehörige haben, die betroffen sind, oder auch weil Sie sich wissenschaftlich dafür interessieren oder auch nur klinisch, dann abonnieren Sie uns. Es wird wahnsinnig spannend. Wir haben viele interessante Themen. Vielleicht, bevor wir das weitermachen, erzähl uns aber noch mal kurz, wie Generate entstanden ist, liebe Isa.
Ja, also das Generate-Netzwerk ist ja 2013 gegründet worden. Vereinsgründung folgte dann 2017. Also wir existieren schon eine ganze Zeit. Und mittlerweile sind wirklich eine große Anzahl Zentren, Mitglieder, die in das Register ihre Patienten einschließen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sich für das Netzwerk engagieren und natürlich auch an die Patientinnen und Patienten, die ihre Daten für das Netzwerk zur Verfügung stellen.
Jetzt sitzen hier wahrscheinlich ein paar Leute vom Radio, vom Handy und fragen sich, okay, aber autoimmune Enzephalitis, was ist das denn nochmal? Und irgendwie habe ich so wenig Vorstellung. Ja, Schlaganfall habe ich mal gehört, Parkinson kenne ich auch, aber autoimmune Enzephalitis sollten wir vielleicht auch mal erklären, oder?
Sollten wir, gerade weil es eben eine seltene Erkrankung ist.
Wir reden von seltenen Erkrankungen, wenn wir weniger als einen Patient auf so ungefähr 100.000 Menschen haben, die betroffen sind. Es gibt auch unterschiedliche Definitionen. Und die autoimmune Enzephalitis ist eine Erkrankung des Gehirnes in der Regel, manchmal auch des peripheren Nervensystems, bei der das Immunsystem meistens Antikörper gegen Bestandteile des Gehirnes bildet, insbesondere gegen Rezeptoren oder Signalmoleküle. Und dadurch eine Funktionsstörung ausgelöst wird. Und eine Funktionsstörung des Gehirnes, die sich eben ausprägen kann mit Verhaltensauffälligkeiten, psychiatrischen Symptomen, epileptischen Anfällen, bis hin zu Persönlichkeitsveränderungen, Bewusstseinsverminderungen und manchmal sogar so drastischen Sachen wie aufhören zu atmen und aufhören, dass das Herz schlägt. Also zentrale Asystolie, zentrale Apnoe, sagt man dazu. Das ist nicht bei allen dieser Erkrankung das Gleiche. Das ist ein Überbegriff für eine Gruppe von um und bei 18 verschiedenen Erkrankungen, die unterschiedlich früh im Leben starten, die unterschiedlich intensiv verlaufen und die unterschiedliche Ursachen haben. Die Behandlung ist ähnlich in den meisten Fällen und eben auch der Mechanismus, nämlich die Bildung einer Autoimmunreaktion gegen Bestandteile des zentralen Nervensystems, insbesondere gegen Nervenzellen, Rezeptoren, Synapsen etc. Das ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner. Es bleibt doch inkonkret wahrscheinlich für den einen oder anderen Zuhörer, aber wir haben im Rahmen dieser Podcast-Staffel vor und werden das umsetzen, dass wir mit ganz vielen Experten sprechen, einzelne Subgruppen auch beleuchten, dann wird das, glaube ich, noch mehr mit Leben gefüllt. Und auch alle verschiedenen Aspekte dieser Erkrankung. Also was löst es denn eigentlich aus? Das ist etwas, wo man bei diesen Erkrankungen relativ viel schon weiß, mehr als bei anderen Autoimmunerkrankungen beispielsweise. Oder auch, warum tritt diese Erkrankung manchmal bei Kindern auf? Bei manchen im höheren Erwachsenenalter, warum kann sie manchmal Monat- und jahrelange Verläufe haben, manchmal Tage und Wochen? Was passiert da innen drin, ja, hinter den Kulissen im Körper? Und was kann man tun, wie kann man es behandeln und welche Auswirkungen hat das auf Mensch, auf Patient, auf Angehörige und auch auf die Umgebung, ne? Aus verschiedenen Perspektiven. Und welche Fachrichtungen sind involviert? Ja? Psychiatrie, Neuropädiatrie, Neurologie, das soll alles so ein bisschen Thema sein. Also wenn ich mal den ganz großen Bogen einmal noch aufspannen darf, das heißt von Mensch bis hin zur Erkrankung, von Ursachen bis hin zur Therapie über die gesamte Immunologie, die dahinter steht. Das ist ein bisschen das Ziel, das wir haben und das ist ganz selbstverständlich, so dass man es versteht und vielleicht als wirklich Letztes auch die Menschen dahinter kennenlernen. Die Forscher, die Forscherinnen, die das geholfen haben, diese Erkrankung in den letzten 20 Jahren beinahe schon verständlich zu machen, zu verstehen, zu behandeln und besser zu diagnostizieren. Das ist auch oft eine Geschichte, die die Leute erzählen können. Wie sind sie denn zu diesem Thema gekommen? Warum forschen Sie schon lange und hochmotiviert und enthusiastisch an diesen Themen? Das ist unser Ziel. Also wir wollen das Unsichtbare sichtbar machen. Darf ich das sagen?
Das darfst du so sagen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mal erzählst. Ich meine, du bist Mitinitiator des Generate-Netzwerks, du bist Vorsitzender des Vereins. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Ich bin zum Thema auch über Patienten gekommen. Das ist vielleicht trivial, wenn man Arzt ist, aber die Geschichte ist an einzelnen Patienten wirklich aufgehängt und das ist etwas, was man, wenn man mit ähnlichen, also Wissenschaftlern redet und Forschern redet, geht es vielen so, dass sie einzelne Patienten erinnern, die sie auf diesen Weg gebracht haben. So war es bei mir auch. Ich habe in der Tat schon im Studium das Fach Neurologie immer spannend gefunden, habe mich dann für Neurologie eigentlich im praktischen Jahr entschieden. Und im praktischen Jahr habe ich den ersten Patienten kennengelernt, die Patientin, muss ich genauer sagen, die eine sogenannte paraneoplastische Erkrankung hatte. Unbekannter, zu dem Zeitpunkt noch nicht diagnostizierter Tumor, der zu einer Autoimmunreaktion gegen Hirngewebe geführt hat. Und die hatte dann eine sogenannte limbische Enzephalitis und eine Beteiligung des peripheren Nervensystems. Und wir haben dann den Tumor gefunden, diagnostiziert, versucht zu behandeln. Wir konnten ihr damals nicht helfen, muss man auch sagen. Das war eine tragische Geschichte. Aber für mich hat, das war 2002 ungefähr, mich hat unglaublich fasziniert, dass da ein Tumor ist und da eine Immunreaktion gegen Tumor und das Ganze dann letztlich gegen das Nervensystem wie Friendly Fire reagiert. Und muss man auch nochmal kurz zurückschauen. 2002 war das ganze Konzept Tumorimmunologie, das heutzutage fast jeder kennt, der Medizin macht, ja. Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Wir nutzen das Immunsystem, um Tumoren auch klein zu halten. Das war damals fast schon Voodoo, ja, Voodoo-Medizin. Also wie da gibt's kleinzellige Bronchialkarzinome und das Immunsystem kann die im Schach halten. Das widersprach dem gesamten Dogma, ja. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und dann dachte ich, das muss ich rausfinden.
Der Forscherdrang war geweckt.
Eine gewisse Hybris, genau. Ich werde das erforschen. Es gab diese Art von Forschung am UKE, wo ich ausgebildet wurde, zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich dachte, da muss ich dranbleiben. Und dann kamen eins zum anderen weitere Patienten, meine erste MDR-Rezeptor-Enzephalitis-Patientin, die wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht benennen konnten, noch gar nicht diagnostizieren konnten und dann erst 2 Jahre in die Krankheit hinein erst finden konnten. Das war 2005. Diese einzelnen Patienten, die quasi mich auf diesen Weg gebracht haben, das ist der eine Teil der Story und das andere ist sicherlich etwas, worüber wir auch immer wieder sprechen werden in diesem Podcast, das Mentoring. Also ich habe einfach das Glück gehabt, mit ein paar fantastischen Ärzten, es waren in dem Fall Ärzte, zusammenzuarbeiten, die mich auf diesem Weg begleitet, unterstützt, gefördert, bestätigt haben und mir nicht nur Inhalte, sondern auch Wissensdrang, Wahrheitsliebe, Forscherdrang beigebracht haben. Und namentlich möchte ich Joseph Dalmau erwähnen, bei dem ich eine Weile forschen darf.
Der auch bei uns zu Gast ist.
Der auch zu Gast ist, da freue ich mich auch schon drauf, genau. Das ist die Geschichte.
Ja, es ist ja auch ein sehr drastisches Symptombild mit den autoimmunen Enzephalitiden. Ne? Also die Patienten haben wirklich auch sehr, sehr drastische Symptome. Kannst du dazu noch was Kurzes sagen? Kannst du es einmal kurz beschreiben, was einem da begegnen kann?
Unbedingt. Es gibt verschiedene Varianten und das, was ich jetzt sage, trifft nicht auf alle Varianten zu. Ich glaube, das ist etwas, was man auch vielleicht im Vorfeld einmal kurz nochmal ganz klar sagen muss. Es gibt nicht die eine autoimmune Enzephalitis. Was für einen Patienten oder eine Gruppe stimmt, muss für die andere nicht stimmen. Wenn man sich also, wenn jetzt auch Patienten zuhören, ne, wenn man sich bei einer Beschreibung nicht wiederfindet, dann muss das nicht heißen, dass man ganz anders ist, sondern dass man vielleicht in eine andere Untergruppe dieser Erkrankung gehört. Aber ich fange vielleicht mit einer und der größten Gruppe an, der NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, weil die wirklich sehr drastisch verläuft. Das sind oft junge Menschen, Kinder manchmal, die plötzlich ohne greifbaren Anlass psychiatrische Symptome zeigen. Ja? Stimmen, Ängste, Paranoia, Halluzinationen. In der Regel bleibt es nicht dabei, sondern von wenigen Tagen kommt es dann zu weiteren Symptomen, manchmal Bewegungsstörungen, ja, Überbewegung im Gesicht, an den Armen, epileptischen Anfällen. Gleichzeitig wird die psychiatrische Symptomatik mehr, das Gedächtnis setzt aus. Und wenn man sich vorstellt, das passiert dir mit deinem Partner, deinem Kind, ja, dann sind das unglaublich drastische Dinge. Und dazu kommt es vor allem in den ersten Jahren, als wir die Erkrankung kennengelernt haben, man ist damit zum Neurologen gegangen, das MRT war völlig unauffällig und hat man vielleicht im Nervenwasser ein paar Entzündungszellen gesehen, aber das war es dann schon und dann zuckte man mit den Schultern und sagte, das ist vielleicht irgendeine Virusenzephalitis und wir warten mal, was passiert. Und die Erkrankung wurde immer schlimmer und diese unglaublich imposanten Fälle, die man kennt, wenn man in der Anfangsphase der Erkrankung Neurologie gemacht hat, die sind schon sehr imposant. Gibt es natürlich heute noch, aber ich glaube heutzutage, und das ist eine der Missionen auch dieses Podcasts, wir wollen das ja alles bekannter machen, dennoch eigentlich sind die Erkrankungen deutlich besser diagnostiziert. Nicht alle, auch wir werden über Subgruppen noch reden, aber deutlich besser, die ja früher diagnostiziert, früher behandelt und verlaufen damit wahrscheinlich auch etwas günstiger. Sie sind nämlich in vielen, leider auch nicht in allen, aber in vielen Fällen gut behandelbar. Und genau, diese drastische Erstmanifestation plus auch die Tatsache, dass gerade früher, heutzutage nur noch selten, manchmal Patienten Tage, Wochen, Monate lang intensivpflichtig, bewusstseinsgemindert sind. Und nach allem, was man vor Entdeckung dieser Erkrankung wusste, hätte man gedacht, ja, wenn jemand monatelang bewusstlos ist, dann ist das eine ganz schlechte Prognose. Ja. Wer weiß, ob der oder die jemals wieder aufwacht. Heutzutage bei der NMDA-Enzephalitis muss man sagen, das ist sehr gut möglich. Ja. Und die Prognose ist nicht per se schlecht in dem Moment. Und solche Geschichten, wir können sie aus verschiedenen Perspektiven noch erzählen, sind sehr bemerkenswert, sehr imposant. Und da stehen dann natürlich unglaubliche Biografien, Geschichten von Patienten und Angehörigen dahinter. Gutes Beispiel ist ja das Buch von Susanna Kaelin, Brain on Fire, werden wir mal verlinken. Das ist schon ein paar Jahre alt und vielleicht heutzutage nicht mehr ganz repräsentativ für den typischen Verlauf, weil es hat sehr lange gedauert, damals die Erkrankung zu diagnostizieren. Das war eine junge Journalistin aus New York City. New York Post hat sie gearbeitet, die aus völliger Gesundheit heraus, wie sie sagt, krank geworden ist und dann aufwacht im Krankenhausbett, schreibt sie Monate später, in ihrer Akte steht, sie war aggressiv, paranoid, psychiatrisch schwer krank und hat im Koma gelegen und sie hat sich an gar nichts erinnert. Und sie fragte sich, warum, weil eigentlich war doch alles gut und es kam ganz plötzlich. Und das ist einfach jetzt nochmal paradigmatisch für eine solche Krankengeschichte, die dahinter stehen kann.
Ich fasse da gerne nochmal zusammen. Also die Varianten der Autoimmunenzephalitis richten sich der Nomenklatur nach dem Antikörper, richtig?
Absolut. Es gibt in aller Regel Antikörpernamen, die manchmal nach dem Eiweiß benannt sind, gegen das sie gerichtet sind. NMDA steht für N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor. Auch LGI1-Enzephalitis werden wir auch drüber sprechen. Lucin-Rich Glioma Inactivated 1, das kann sich jetzt keiner merken, aber das ist quasi der Proteinname. Es gibt ein bisschen eine parallele Nomenklatur noch. Früher hat man die Antikörper auch nach dem Immunfluoreszenz-Färbemuster benannt. Deswegen gibt es auch sowas wie ANA-1-Antikörper und manchmal hat man sie auch nach den Indexpatienten benannt, das Anti-HU zum Beispiel,
ein
paraneoplastischer onkoneuraler Antikörper, auch darüber werden wir noch sprechen. Das Anti-HU ist benannt nach dem Indexpatienten, der HULL hieß, H-U-L-L, in New York, Sloan Kettering Memorial Center von Jerome Posner und Seth Kraus beschrieben. Und dann nennt sich das halt Anti-Hu-Syndrom, eben benannt nach diesem Indexpatienten. Und diese drei Nomenklaturen überlappen ein wenig. Aber genau wie du sagst, jeder Antikörper zeigt eine bestimmte Art von Auslösung an. Manche sind häufiger mit Tumoren verknüpft, manche ganz selten. Eine bestimmte Art von Immunologie. Manche sind eher mit sogenannter T-Zell-Immunologie verknüpft, manche mit eher antikörpervermittelten Effekten. Auch das ist, glaube ich, noch Thema in unserer Reihe. Manche treten im jungen Erwachsenenalter auf, NMDA, manche erst im späten Lebensalter, Caspar 2, und manche sprechen gut auf Therapie an, NMDA als Beispiel wieder genannt, und manche sprechen sehr schlecht auf Therapie an, Anti-HU. Und das zeigt jetzt einfach nur, dass jeder Antikörper mit unterschiedlicher Bedeutung bezogen auf Prognose, Ursache, Immunologie, Therapie ansprechen assoziiert ist.
Das ist natürlich für Behandler dann auch eine zusätzliche Herausforderung. Ne?
Total. Und vor allem kommt dazu, dass die Antikörperdiagnostik manchmal nicht ganz einfach ist. Verschiedene Tests in Kombination eingesetzt. Suchbestätigungstest, Liquor und Serum muss man auch unterscheiden, wann man wie testet. Da sollten wir auch irgendwann mal eine Folge zu machen, finde ich.
Staffel 2. Das heißt, die diagnostischen Herausforderungen sind da, bleiben auch hoch. Auch das ist ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Einfach um dieses Krankheitsbild auch in Fachkreisen nochmal anders zu beleuchten und dem Raum zu geben.
Unbedingt. Und um Leute zu motivieren, vielleicht auch das Thema spannend zu finden, klinisch, aber auch wissenschaftlich, und um die Wissenschaftler aus der Szene vorzustellen, um zu versuchen, die Erkrankung auch in Laienkreisen bekannter zu machen. Ja, wie alle seltenen Erkrankungen sind wir auch angewiesen auf Mitarbeit von Patienten, auch auf Wissen, auch bei Förderern, muss man auch sagen. Ja, das Forschung
Wichtiger
kostet
Punkt.
Geld. Wichtiger Punkt, genau. Und das ist auch ein bisschen Ziel. Und außerdem aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir machen den Podcast vor allem, weil wir daran glauben, dass es wichtig ist, Leute, die sich dafür interessieren, gute, qualitativ fundierte Hintergrundinformationen auch zu geben.
Es ist vielleicht ein nettes Stichwort, um auch einmal auf den Ratgeber Autoimmunenzephalitis hinzuweisen,
Super.
Der von 30 Experten aus dem Generate-Netzwerk gemeinsam geschrieben worden ist als Autoren. Auch den werden wir hier sicher unten verlinken für Sie.
Ja, machen wir, genau. Also tolles Buch, weil eben ganz pragmatisch, also in verständlicher Sprache beschrieben, was die Erkrankungen sind, was wir eben kurz auch zusammengefasst hatten, aber auch dann so praktische Dinge. Fahrerlaubnis, Rehabilitation, Krankheitsphasen und Patientenberichte, glaube ich, auch ein zentraler Teil. Zusammen mit der Selbsthilfegruppe Autoimmunenzephalitis entstanden und von denen auch quasi mit beurteilt.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Selbsthilfegruppen für Patienten, das ist ja auch für Behandelnde ein wichtiger Punkt, den man seinen Patienten dann mitgeben kann. Weil gerade mit den seltenen Erkrankungen ist man ja dann doch sehr allein als Patient.
Absolut. Und das ist die Selbsthilfegruppe Ansprechpartner. Und wir machen auch Patiententage über Generate. Da gibt es auch Infos auf der Generate-Homepage, die wir auch mit verlinken. Ich würde, wenn ich jetzt 5-mal Generate in 3 Sätzen gesagt habe, auch noch vielleicht eine Sache betonen. Generate sind ja nicht nur wir, ne? Generate ist das Netzwerk, das sind die ganzen Leute, das ist der Vereinsvorstand, das ist der Vereinsbeirat, das sind sämtliche Mitglieder, das sind alle Patienten, die beitragen dazu. Das ist eine große Community, die fest daran glaubt, dass wir zusammen mehr als die Summe unserer Einzelteile sind.
Das ist richtig, und vielleicht sagen wir zum Abschluss noch unseren Hörerinnen und Hörern, was sie in dieser ersten Staffel erwartet.
Oh ja.
Wir haben wirklich illustre Gäste. Josep Dalmau haben wir schon genannt. Sarosh Irani wird bei uns zu Gast sein und unter anderem auch Frau Ramona Höftberger aus Wien. Das werden sicher spannende Gespräche.
Total. Und wir sprachen eben über Tumoren als Ursache. Wir reden mit Kollegen aus Lyon, mit Virginie Desestrettes, aber auch Bastien Joubert. Es geht zum Beispiel um Immun-Checkpoint-Inhibitor-assoziierte Auslöser, aber auch um, was macht denn eigentlich so ein Tumor so speziell, dass er solche Erkrankungen auslösen kann. Wir gucken auch rechts und links von der Neurologie. Wir reden mit unserem neuropädiatrischen Kollegen Kevin Rostasi. Wir reden aber auch mit unserem psychiatrischen Kollegen Dominik Endres. zwei etwas andere Perspektiven auf diese Erkrankung. Also die psychiatrische Perspektive, aber auch natürlich auch die neuropädiatrische Perspektive. Bei Kindern ein anderes Spektrum, andere Manifestationen. Das sind einfach eben doch keine kleinen Erwachsenen, sondern Kinder.
Das ist richtig. Und weil du gesagt hast, wir gucken auch rechts und links, wir werden uns auch mit Tanja Kümpfel Mogat anschauen. Das wird sicher auch eine spannende Folge.
Total, weil der eine oder andere, der schon vorinformiert ist von unseren Hörern, wird wissen, dass die MOG-assoziierte Erkrankung, MOG-Antikörper-assoziierte Erkrankung oder auch Mogat genannt, die assoziiert man so mit Sehnerventzündung und vielleicht mit Rückenmarksentzündung. Aber die macht auch Enzephalitin, die macht auch ADEM, also eine oft als polytope, multiple Sklerose-artige Erkrankung bezeichnete Subgruppe, die aber eigentlich was ganz anderes ist und die viele Ähnlichkeiten, Verwandtschaften mit autoimmunen Enzephalitiden auch aufweist. Das ist im Prinzip das Gleiche in Grün, außer dass es sich gegen Gliazellen und nicht gegen Nervenzellen richtet. Aber darüber werden wir sprechen, auch über diagnostische Spezifika in dem Zusammenhang MMR in der Antikörpertestung.
Wir freuen uns sehr darauf, diese Perspektiven in den kommenden Folgen mit den Gästen weiter zu vertiefen und würden uns freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und wir freuen uns jetzt schon auf die zweite Staffel und wir wünschen Ihnen jetzt viel Vergnügen mit der ersten Folge mit Herrn Dalmau.
Ja, auch von mir. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Danke, dass Sie sich dafür interessieren. Und auch nochmal ganz herzlichen Dank an Timo Höcke und die Wellenschmiede, der uns geholfen hat, diese in der Regel online ja aufgenommenen Zoom-basierten Gespräche einmal in eine qualitativ bessere Form zu bringen und das Ganze auch ein bisschen geschnitten hat. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.